Herzen habt. Ich habe Emotionen, aber ich bin nicht meine Emotionen. Auf diese Art und Weise können wir dem schönen Satz Tatvam Asi, ich bin das, ich bin auch spirituell, wie der höchste Persönlichkeit, wie Gott selber, näher kommen. Man kann besser chanten, wenn man versteht, ich bin ein Teil Krishnas, als wenn man denkt, ich bin ein Deutscher oder ein Mann oder eine Frau. Ich glaube, das ist offensichtlich. Oder ein Student, der noch seine Prüfung machen muss und so weiter. Das können wir für einen Augenblick sozusagen beiseite stellen. Das wird uns wieder einholen, nachdem wir gechantet haben. Oder vielleicht auch nicht. Gut. Jetzt wollen wir anfangen. Ich sage noch ein glücksverheißendes Mantra, was manche von euch mitsagen können, und dann geht's los. Hoi Bol. Ich will euch mal sagen, was bei mir war. Bei mir war es so, dass ich natürlich schon oft solche Workshops gemacht habe und mich zunächst einmal freute, dass wir so schön zusammensitzen und so eine starke Klangschwingung hatten. Und dann fing plötzlich jemand von euch so wahnsinnig hoch an zu chanten und fiel also so aus dem Rahmen heraus. Und sofort ist mein Geist angefangen und hat gesagt, warum muss sie das machen? Sieht sie denn nicht, dass wir alle in einer Stimmung sind? Und dann habe ich gesagt, genug, dummer Geist, ich bin nicht der Geist, ich chante weiter. Und plötzlich war die Wahrnehmung nicht mehr da. Ich habe überhaupt nicht mehr wahrgenommen, dass diese Person wahrscheinlich bis zum Lebensende so hoch chantet, weil sie so ist, wie sie ist. Oder also Stimme hat, wie sie hat. Und das war also mein erster Verwirrung. Dann ging es nachher weiter, am Ende haben dann zwei Leute hinten angefangen zu sprechen miteinander. Und ich guckte, dachte, das habe ich schon tausendmal in Indien gesehen. In Indien kann das Heiligste auf der einen Seite passieren, daneben passiert das Profanste von der Welt. Also die haben da nicht die gleichen Unterscheidungskategorien wie wir. Genug, dummer Geist, chante jetzt mal weiter. Und plötzlich war auch das weg. Das war eine sehr schöne, also sehr interessante Verwirklichung, zu sehen, wie der Geist immer wegging, aber dann sagte man zu ihm, jetzt komm mal wieder zurück, mein lieber Freund, es gibt Wichtigeres zu tun und zu denken. So ist es auch in unserem Leben. Ihr werdet so viele Dinge erleben. So viele Dinge werden kommen und gehen, aber lasst sie einfach kommen und gehen, wie den Wirbelsturm, wie die Gezeiten. Und versucht verankert zu sein und zu bleiben im Krishna. Nun, wir sind fast ans Ende gekommen von diesem Teil. Ich möchte euch ganz kurz jetzt noch ein paar hilfreiche Tipps auf den Weg geben, damit ihr euer Chanten auch zu Hause so praktizieren könnt. Ich muss sagen, dass dies eine etwas eine Übung ist, die nicht so zu Hause natürlich stattfindet. Wir werden schneller chanten. Manche Chanten haben vielleicht gemerkt, die regelmäßig chanten, dass sie viel früher fertig waren als die anderen, weil ein gewisser Zählmechanismus sich eingenistet hat über die Jahre. Jeder findet offensichtlich seine eigene Geschwindigkeit, so wie wir alle unseren ganz ureigenen Atem gefunden haben und auch praktizieren. Nun, es gibt ein paar äußere Umstände, die das Ganze helfen können. Aber diese äußeren Umstände können niemals die innere Haltung ersetzen, die beim Chanten von vornehmster Wichtigkeit ist. Wenn ich wirklich richtig chanten möchte, muss ich ein Gefühl der Sehnsucht haben. Ein Gefühl, einen Wunsch haben, mit dem Höchsten wieder in Kontakt zu kommen. Eine Bedeutung des Hare Krishna Mantras ist, O liebe Radharani, O lieber Krishna, bitte beschäftigt mich wieder in eurem ewigen Dienst. Das ist eigentlich eine Bitte darum, aus der materiellen Dimension herausgehoben und in die spirituelle Atmosphäre platziert zu werden. Das ist eine innere Haltung, eine demütige Haltung, bescheidene Haltung und spirituelle Haltung, weil man sich als Seele sieht und nicht als Körper. Äußere Umstände gibt es, können aber auch helfen. Zum Beispiel der Ort. Chantet nicht, wo ihr abgelenkt seid. durch viele Dinge und Situationen, wo es chaotisch, vielleicht wild zugeht, reserviert einen Ort, wo ihr Ruhe habt. Die Zeit ist gut. Nimmt am idealsten die Zeit vor Sonnenaufgang. Das ist eine ganz und gar spirituelle Zeit. Spirituell deswegen, weil dort die Welt schweigt. Wenn die Welt schweigt, können wir am besten chanten, weil es am konzentriertesten geht. Es ist auch von den Gestirnen gut. Nicht? Die Sonne ist gerade am Aufgehen. Eine bestimmte Atmosphäre ist sehr, sehr gut fürs Wirtsystem. Wenn wir das aus einem Grunde nicht können, entweder den zur Sucht gewordenen Hang zum Schlafen in dieser Zeit, also sagen wir mal, wir sind vielleicht zu müde, weil wir zu spät ins Bett gehen, oder was gibt es noch für Gründe? Ja, man muss zur Arbeit gehen oder hat zur Schule oder so. Versucht dann eine Zeit zu finden, die ideal für euch ist, und versucht immer zu dieser Zeit zu chanten, sodass sich euer ganzes Wesen darauf einstellt. Eine Sitzstellung wird empfohlen, das heißt der Zug. In Japan wird gesagt, der Sukhasan. Asan heißt Sitzstellung und Sukha heißt glücklich. Der glückliche Sitz. Wie soll der glückliche Sitz sein? Ich weiß, du meinst, jetzt ist das eine Tortur. Aber vielleicht muss man ein paar hin und her. Es ist gut, wenn die Wirbelsäule gerade ist. Wenn wir vielleicht auf dem Stuhl sitzen müssen, können wir uns da so hinsetzen. Jetzt, das sind so ein paar äußere Dinge, die euch helfen sollen. Die schönste Einstellung, und ich komme wieder zu inneren Dingen, ist, dass wir versuchen, mit dem Chanten der heiligen Namen Krishna zu lobpreisen und Krishna zu freuen. Wir denken immer, das Chanten ist für mich. Ich muss gut drauf sein beim Chanten. Ich muss ein Erlebnis haben. Vergesst mal eure kleine Sache. Denkt mal in größeren Terminals. Krishna will ich erfreuen durch mein gutes Chanten. Interessanter Wechsel im Denken. Hare Krishna, Hare Krishna. Just for you. Ja, damit bin ich dann an ein natürliches Ende gekommen. Ich möchte mich bedanken und euch inspirieren. Chantet weiter. Nimmt das Chanten mit nach Hause als das kostbarste Juwel von dem, was euch Goloka Dham zu bieten habt. Und wenn ihr schon das Chanten habt und chantet, belebt es neu, kann immer wieder belebt werden. Das ist meine kleine Message an euch. Ich möchte jetzt ein bisschen eure Fragen beantworten. Das, was ihr schon immer fragen wolltet über das Krishna-Bewusstsein. Könnt ihr noch? Es ist hier fast, ich hätte das nicht an. Vielleicht machen wir noch 10 Minuten oder 15 Minuten. Und ich werde so schnell und bündig wie möglich sein. Und dann sehen wir, ob wir morgen das fortsetzen. Es heißt, dass der Körper des rein Gottgeweihten transzendental ist. Warum kann man denn diesen Körper mit den materiellen Augen sehen? Wir können den Körper des Gottgeweihten sehen, aber ihn selber nicht. Einmal in den jungen Tagen haben wir ein Foto genommen von Srila Prabhupada und wollten das Foto auf ein Buch hinten drauf tun. Prabhupada stand dort im Innenhof, extra in Position, und er fragte dann, als nach einem halben Jahr das Foto noch nicht erschienen war, auf dem Buch, wo ist das Foto geblieben? Konnte sich erinnern. Der Devotee, der verantwortlich war, sagte, Prabhupada, wir wollten das Foto nehmen, aber als wir es uns angeschaut haben, merken wir, dass du so krank aussahst. Und er holte das Foto heraus und zeigte es Prabhupada. Du siehst, es gibt Fotos, wo du viel strahlender und viel anscheinend viel gesünder aussieht. Und Prabhupada sagte dann, nein, ich war in transzendentaler Ekstase. seine kindhafte Art und Weise. Ne? Also wir haben ihn da verstanden, nicht so verstanden. Außerdem hat ein Rainer Divoghi schon seine spirituelle Identität, wie soll ich mich ausdrücken, verwirklicht. Und ist parallel zu dem, was wir sichtbar sehen, eine ganz bestimmte Persönlichkeit in ihrem spirituellen Körper in Krishnas Lila. Und das kann nur ein anderer großer Devotee sehen. Gut. Vielen Dank für diese wunderbare Frage. Ich werde die jetzt wegtun und diese... Ich will das markieren. Denn da ist noch eine zweite Frage drauf. Jetzt gucke ich nochmal. Entschuldigt bitte, das erfüllt mich mit einer Art kindhaften Freude. Man hat ja sonst nie Lotto und solche Sachen. Ich weiß, es sind einfach Fragen hier drin, wovor ich mich fürchte. Ich habe eben geguckt. Haribol, Pamho, Frage. In welcher Beziehung steht der spirituelle Meister Sandipani Muni zu Sri Krishna? Also in welchen der fünf Rasas war er verankert? Das ist eine sehr spezifische Frage. Sandipani Muni hat sich Krishna gegenüber verhalten wie ein Vater. Der spirituelle Meister ist gegenüber dem Schüler wie ein Vater. Oft hört man als Ratschlag, du sollst dich auf die Zeichen Krishnas achten. Also auf die Zeichen Krishnas achten. Wie kann man unterscheiden, ob es Krishnas Zeichen sind oder nur eigene, das heißt mentale Gedanken? Ist die Frage klar? Ist das jetzt tatsächlich ein eindeutiges Zeichen von Krishna oder denke ich das nur? Bilde mir es unter Umständen nur ein, dass dies ein Zeichen von Krishna ist. Es gibt eine ganz allgemeine Regel im spirituellen Leben bei Unsicherheiten. Es gibt drei Check-Instanzen. Wenn ich zum Beispiel sage, das ist ein Meter, und ihr sagt, nein, das ist kein Meter, du bist nicht genug zur Schule gegangen. Und sagt, nein, ich fühle, das ist ein Meter. Dann gibt es wird eine Instanz, ein Maßstab nötig. Es gibt in Paris, habe ich mir sagen lassen, den idealen Meter. Der ist so geeicht. Und da kann man das entgegenhalten und merkt, schon gut. So gibt es auch, wenn in spirituellen Dingen drei Überprüfungsinstanzen. Wenn ich etwas nicht weiß, kann ich meinen spirituellen Meister fragen, wenn ich keinen habe, was da vorkommen soll. Kann ich die heiligen Schriften befragen oder die Devotees, die Heiligen. Nicht diese drei. Guru, Sadhu und Shastra. Entschuldigt, aber das ist einfach wie im letzten Leben. Wie kann ich als Bhakta, als junge Gottgeweihte, partnerschaftliche Liebe und Liebe mit einem großen Herz zu Sri Krishna empfinden? Also du möchtest eine partnerschaftliche Liebe zu Sri Krishna haben. Ich würde sagen, du musst mehr über Krishna wissen. Dass du dir Krishna mehr vorstellen kannst. Dass du weißt, wie Krishna ist. Und dann wird ein bestimmtes Gefühl entstehen. In Indien ist es so, dass man junge Mädels astrologisch schon verheiratet, wenn sie nur 3 Jahre alt sind. Und man tut ihnen schon mal eine proforma Heirat. Es gibt der spirituelle Meister meines spirituellen Meisters von meinem spirituellen Meister, also 3 Generationen zurück, hat gesagt, dass er im Kinderalter von nur 5 Jahren oder so verheiratet wurde, und er sagte, es war wie eine Puppenheirat. Damals waren die Astrologen also so gut, dass das klappte anscheinend, sonst wäre das nicht weiter durch die Tradition gereicht worden. Das Mädchen konnte natürlich noch keine partnerschaftliche Liebe zu ihrem kleinen Buben-Ehemann empfinden. Er hat nur gedacht, kann ich mit ihm spielen oder nicht? Wie hoch kann er hüpfen und wie war? Also nicht partnerschaftliche Liebe, was wir Erwachsenen jedenfalls darunter verstehen. Aber dann wurde dem Mädchen geraten, sich mehr und mehr, wenn es so in das Alter kam, mit dem Mann zu befassen, zusammen zu sein, und durch das die Begegnungen, die sich immer mehr häuften, die mit Austausch und Liebe verbunden waren, merkte man das Mädchen dann irgendwann, das ist mein Mann, den liebe ich, sondern es geht nicht mehr, wenn die Astrologen richtig waren. So ist es auch mit Krishna. Zuerst, wenn wir jung im spirituellen Leben sind, können wir nur eine Wertschätzung vielleicht empfinden. Krishna ist der Schöpfer von allem und so weiter. Aber wenn wir uns mehr und mehr damit befassen und wenn wir vor allen Dingen von denen hören, die über Krishna ganz persönlich sprechen, die Devotees, die Krishna sehr lieb sind, dann können wir mehr und mehr diese Begegnung durch das Hören schaffen mit Krishna. Sehen durch das Hören, darüber haben wir heute Morgen gesprochen, und auf diese Art und Weise können wir mehr und mehr zu Krishna Liebe entwickeln. Das heißt, dass die Liebe zu Krishna schon in unserem Herzen gegenwärtig ist und durchs Hören geweckt wird. Es gibt so eine ganz bestimmte Frage, die ich vorhin gelesen habe. Wenn ich die kriege, dann falle ich rot auf den Boden. Rot, nicht rot. Wie kann man einen vor kurzer Zeit Gestorbenen spirituell weiterhelfen? Nicht einer, der vor kurzer Zeit erst gestorben ist. Ja, das ist möglich, indem du etwas, was im Besitz des Sterbenden war, oder des Verstorbenen war, zum Tempel gibst, zu Krishna gibst. Etwas anderes, was du machen kannst, du kannst die Asche vom Verstorbenen nehmen und in die Gange schütten. Asche zu Ganga ist eine Regel. So kann man Leuten noch nachträglich helfen, denn es ist noch eine subtile Verbindung da zu der Asche des Verstorbenen. Oder du kannst in seinem Namen eben etwas nehmen, vielleicht Geld nehmen und da ein spirituelles Buch von drucken. Nicht auf diese Weise, ja. Wenn du den Verstorbenen noch vor dir hast, also wenn du noch dahin kommen kannst, kannst du ihm heiliges Tulasi um den Hals hängen oder Gangeswasser auf die Stirn oder noch besser in den Mund träufeln. Ich habe so Wasser, kann man das bei mir holen. Oder auch das heilige Tulasi-Blatt nehmen und es auf die Lippen tun. Oder eine Girlande nehmen, die von den Deti Krishnas ist, und ihn auf die Brust legen. Also ihn in Kontakt bringen, den Körper in Kontakt bringen mit heiligen Dingen. Bitte entschuldige meine Neugier. Oh ja, was? Aber was für Holz hast du für deinen Stab verwendet? Toll. Bambus. Und zwar nicht den Mayapur-Bambus, der in Mayapur gewachsen ist, sondern den Vrindavan-Bambus. Aus einer ganz bestimmten persönlichen Anhaftung heraus. Dieser Bambus, keiner von den Sannyasis trägt diesen Bambus, weil der so schwer ist. Aber für mich war der genau der Richtige. Aus bestimmten persönlichen Gründen. Wer das genießt? Krishna. Was für ein Kind man doch manchmal in sich drinstecken hat, ne? Also. Woher kommt es, dass man immer wieder selbstzerstörerischere Dinge tut, obwohl man eigentlich genau weiß, dass es einem schadet? Wie kann man von diesen Angewohnheiten oder Zwängen loskommen? Eine sehr gute Frage ist es, wie ja die anderen auch. Diese Frage stellt Arjuna dem Krishna. Er sagt, wodurch wird man immer wieder gezwungen, wie gegen den eigenen Willen zu handeln. Kama esha krodha esha raja guna samuttavaha. Er sagt, es ist Lust, die aus der aus Kontakt mit der Erscheinungsweise der Leidenschaft kommt und die die Zerstörerin dieser Welt ist. Und sagt Krishna, dass es bestimmte Sitzstätten dieser Lust gibt, die strategische Punkte. In den Sinnen ist sie, aber auch in der Intelligenz ist sie. Und dann sagt er, was man tun soll, um diese selbstzerstörerische Kraft nicht zu bändigen, sondern richtig zu lenken. Er gibt zwei Dämme. Wenn ihr ein schäumendes Gewässer habt, was in der Lage ist, Häuser wegzureißen und so weiter, müsst ihr zwei Dämme bauen und dann schäumt das oder strömt das durch diese Dämme hindurch und kann sogar für etwas Nutzbringendes benutzt werden. Die Dämme, die unsere materiellen Begierden und materiellen Wünsche, die schon seit unvordenklichen Zeiten in uns quirlen und schäumen und stürmen, eindämmen kann, sind Abhyasa und Yoktena. Konstante Übung und Loslösung. Ich möchte mit dem zweiten anfangen. Wenn wir erkennen, dass bestimmte Dinge unheilvoll sind, müssen wir Loslösung von diesen praktizieren. Das wird aber nicht immer gleich klappen. Wir brauchen noch was anderes. Und das ist die konstante Übung. Es macht nichts aus, wenn man mal scheitert. Was ausmacht, ist, wenn man nicht mehr aufsteht danach. Große Devotis, große Transzendentalisten sind gescheitert, aber sind immer wieder aufgestanden und haben sich konstant auf das spirituelle Ziel bewegt. Aber ich möchte noch etwas anderes sagen. Im dritten Kapitel sagt Krishna, Lust ist die alles zerstörende Feindin der Welt, die den Menschen zwingt, wieder sein besseres Wissen zu handeln. Also materielle Wünsche, könnt ihr auch sagen. Karma ist nicht nur auf sexuelle Lust beschränkt, wie wir es im Westen vielleicht tun in unserer Begrifflichkeit. Wir kennen auch Gaumenlust und ich weiß nicht, was noch alles für Lust. Aber Lust identifiziert den Feind und sagt, was wir machen können. Loslösung und immer wieder Übung. Dann jedoch spricht an anderen Stellen über etwas, was ich persönlich ganz besonders euch ans Herz nehmen möchte. Ihr müsst in eurem Leben einen höheren Geschmack machen als diese einfache, banale, ordinäre Sinnbefriedigung. Sonst ist man verloren. Wir müssen so von Rasa, von Geschmack innerlich, von Enthusiasmus innerlich erfüllt sein, dass diese kleinen Leute, mit denen sich die Kindermenschen beschäftigen, ihren Reiz für uns verlieren. Dieser Geschmack kann besonders durch so ein Festival wie dieses gemacht werden. Hare Krishna. Hoffentlich kriege ich die schwierige Frage. Was macht Krishna jetzt gerade? Also. Krishna ist vor einiger Zeit von den Weidegründen zurückgekehrt. Als er zurückkehrte, kamen die Gopis und brachten ihm mit ihren Augen eine Arati dar. Manche sangen vielleicht Swagatam, Susagatam, Sadanagatam Krishna. Willkommen, oh herzlich willkommen. Ich gebe mich dir völlig hin, oh Krishna. Dann ist Krishna zurückgegangen, hat die Kühe hingetan und ist erstmal begrüßt worden. Und dann ist seine Mutter gekommen und hat ihn geduscht und dann mit feinen Ölen eingerieben. Und nicht seine Mutter, andere haben das getan. Und Krishna hat zum Spaß manchmal gesagt, dann ist die Mutter reingekommen, was passiert? Sie sollen Krishna ölen, aber stattdessen quälen sie ihn. Was sollen die massieren, die anderen Gopis, aber sie pinschen ihn. Und dann kam die Reinmutter ja schon und sah, wie Krishna lachte, weil er einen Spaß gemacht hatte. Krishna gebadet und dann ist das, glaube ich, also wenn es nicht schon vorbei ist. Wenn es schon vorbei ist, geht Krishna, verabschiedet er sich vom Hause Nanda Maharaj und kommt abends in eine große Halle herein,
wo unglaubliche Entertainment gemacht wird. Also die Devotees, die gehen auf Bambusstöcken, die tanzen auf Tellern, und es sind richtige Clowns und Akrobaten, die da tätig sind. Flötenkonzerte gehen dort und so weiter. Also ich, wenn man mich so fragt, was macht er jetzt gerade? Ich denke, er hat gerade gegessen und geht auf den Weg, ist auf den Weg zur Halle. Da ließe sich viel mehr drüber sagen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt jetzt den Kühlnerv eingesetzt, weil es eine zusammengefaltete Frage ist. Das heißt, der Fragesteller oder die Fragesteller wollte wahrscheinlich anonym bleiben. Es gibt viele Religionen in dieser Welt. Was zeichnet eine echte spirituelle Religion aus und was eine moderne Religion? Ja, diese Frage, ich ziehe das mal ab. Das wird im Jaiva Dharma von Bhaktivinoda Thakur behandelt. Im Bhakti, Dharma oder Religion ist das, zu dem eine Sache oder eine Angelegenheit bestimmt war, als sie geschaffen wurde. Zum Beispiel, das Dharma einer Violine oder Religion einer Violine ist es, Töne von sich zu geben und nicht Nägel in die Wände zu hauen. Denn sie wurde dazu geschaffen, zu violinisieren. Mit den Sehnen und dem Klangkörper und so weiter. So ist eine echte spirituelle Religion das, für das das Lebewesen zum Zeitpunkt seines zu dem es gemacht wurde von Shri Krishna. Und das ist ihm in Liebe zu dienen. Das ist die einfache Essenz einer Religion. Moderne Religion, da wird das umgedreht auf andere Zwecke. Ich möchte euch abschließend von einem Film erzählen, der mir das sehr klar machte. Einem Ingmar Bergmann Film nebenbei gesagt. Ich finde das Beispiel so toll. Da gab es einen Priester in diesem Film, einen christlichen Priester, der in ein Dorf gekommen war und die Leute dort zu religiösen Leben bringen wollte. Die Leute aber wünschten sich was ganz anderes und boykottierten ihn. Und als er dann kam, da war die Wintermesse oder die Heiligabendmesse, nicht? Und er war also so dabei, wenn wir nicht in moderne Religion mit so vielen Ablenkungen und ja, was man den Menschen recht machen kann und dann noch und so weiter verfallen wollen, sollten wir das lernen in unserem Leben, eine Zeit einzurichten, wo wir uns nur an Krishna wenden, wo wir nur mit ihm zusammen sind, wo wir auch nicht für dieses, was wir tun, Anerkennung wollen aus der Welt der Menschen, wo wir nicht mal eigenen Fortschritt machen wollen, sondern wo wir einfach nur für ihn da sind. Das sieht man in Indien sehr oft, das sind Brahmanas, die haben einen kleinen Shalagram Shila, so groß, und die verehren ihn 3-4 Stunden mit den aufwendigsten Ritualen, und so keiner sieht das, außer Krishna. Das ist wirkliches Dharma, liebevoller Dienst zu Krishna. Und moderne Religion, ich möchte jetzt nicht anfangen, Beispiele zu geben, weil ich dann fürchterlich kritisiert werden werde. Also zu Recht vielleicht auch. Ich denke, es ist nicht die Aufgabe von uns, wieder andere zu sprechen. Aber dieses Dharma, Nitya Dharma, könnte ich sagen. Nun, wir haben 4 Minuten vor 7 und wir müssen das jetzt beenden aus Zeitgründen, damit hier noch der Tempel für die Zeremonie hergerichtet werden kann und ihr vielleicht noch ein bisschen austritt, also die Beine vertreten könnt. Ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Pott. Ich würde euch ganz herzlich bitten, da sind schöne und viele Fragen schon drin, eure Frage auch da rein zu tun. Und wirklich, ihr könnt auch ruhig ein bisschen zünftige, also ein bisschen auch herausfordernde Fragen stellen, die vielleicht nicht eure eigenen sind. Hier habe ich ein paar, habe ich welche gefunden. Ich habe sie aber nicht gezogen, also ich habe es mir gewünscht, aber vielleicht wollte ich das noch an einem anderen Zeitpunkt. Wir werden sehen, wann wir das noch machen. Bitte tut hier rein, die werden alle, wir vergessen sie, also sicherlich werden sie beantwortet. Ich möchte mich jetzt ganz herzlich bedanken bei euch. Es waren fast zwei Stunden. Eine Dreiviertelstunde, die wir jetzt noch zusammen gewesen sind. Ich war mir zuerst gar nicht so sicher, ob wir nach diesem doch sehr vielseitigen Festival, Hochzeitsfestival, noch mal genügend Aufmerksamkeit haben, um zusammenzukommen, aber war sehr angetan von eurer Aufmerksamkeit. Ja, wir sehen uns um 20 Uhr, also jetzt ist eine Zeremonie, eine Artik-Zeremonie, wer daran teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen, und um 20 Uhr haben wir den Abschluss, das ist ein Vrindavan-Abend. Wir werden Diyas sehen, wir werden neue Mantren chanten, wir werden
Erlebnisse hier im Tempel. Intensiv aus verschiedenen, so wie ich es wahrnehme, aus den Gesprächen, die ich führe den ganzen Tag. Intensiv aus den verschiedensten Gründen. Einmal haben wir ziemlich viel vor, also es ist immer etwas los. Und das andere ist intensiv, oder der andere Grund, warum es intensiv ist, weil wir einfach mit Themen in Kontakt gebracht werden, um nicht gleich zu sagen, konfrontiert werden, die irgendwie essentiell sind. Also in 3 Tagen Tempelaufenthalt werden so tiefe Dinge in einem geweckt oder auch wachgerüttelt, es geht also manchmal ganz schön intensiv zu, dass man einfach ins Nachdenken kommt. Ich habe gestern viele von euch gesehen, die so nachdenklich in Richtung Wald schauten, über ihr Leben nachdachten und auch ganz tief im Herzen bewegt waren. Das ist gut so und schön. Seid froh, dass es noch so etwas gibt in der Welt, was uns aufrüttelt und bewegt. Der spirituelle Weg ist immer etwas, was eine Art Abschied bedeutet von alten Denkmustern, von alten Verhaltensweisen. Und dieser Abschied kann sehr freudvoll und jubelnd vor sich gehen, kann sehr nachdenklich vor sich gehen oder mit 1-2 kleinen Tränen im linken und im rechten Auge. Das ist der Weg der ekstatischen Menschen. Das geht ins Herz und in die Seele sozusagen. Trotzdem möchte ich euch etwas sagen, was ich glaube sehr wichtig ist. Dieses Seminar ist ja nun schon fast vorbei und es ist eigentlich schade, dass ich erst heute darauf komme. Ich möchte etwas wiederholen, was Gaurabhavani schon einmal gesagt hatte. Es ist nicht unbedingt so, dass wir alle Seminare und alle Vorträge besuchen können. Manches kann einfach dann vielleicht zu viel werden, wenn man also alles mitmacht. Ich kenne das von meiner eigenen Erfahrung, als ich Seminarsgast war. Es gab einmal etwas in Vrindavan. Da haben wir so eine Art von Universität. Das ist übrigens ganz interessant für die Studentinnen und Studentinnen unter euch, die ein bisschen, sagen wir mal, gewöhnt sind, etwas systematisch zu lernen. Da gibt es so Kurse und so eine, wir nennen das Vrindavan-Institut für höhere Bildung. Klingt also ganz akademisch. Also Vrindavan-Institut for Higher Education. Und da gibt es also viele interessante Kurse am Tag, über einen Monat verbreitet, also alles sind so 4-monatige Kurse und die sind so aufgebaut wie eine Schule, nicht, wo man einen Stundenplan hat, von 9 bis 10 wird der Nectar of Devotion behandelt, von 10.15 Uhr bis 11.15 Uhr vedische Mathematik von 11.30 Uhr bis und so weiter. Und diejenigen, die dieses Seminar veranstalten, weisen immer darauf hin, bitte nehmt nicht jede Stunde, ihr braucht wie beim Essen Zeit zum Verdauen. Kann nicht den ganzen Tag durchessen, wumps von morgens bis abends, aber immer wieder gibt es so Heißhungrige, zu denen ich selber auch gehöre, nebenbei gesagt, die also von morgens bis abends dann doch durchmachen, nicht? Und sich am Abend wundern, dass sie ein bisschen erschöpft sind. Das ist bei diesen Seminaren auch so. Wir sind immer in der Verlegenheit. Gestern haben Gora Bhavani und haben wir uns unterhalten und gesagt, ja, sollen wir nun weniger nehmen, dass weniger los ist? Aber dann ist es wieder so, dass es einige Heißhungrige gibt, die also gar nicht genug bekommen können von spirituellen Informationen. Oder sollen wir noch mehr dazu nehmen? Weil es noch so viele interessante Dinge gäbe über das transzendentale Thema. Was sollen wir machen? Das Beste ist, glaube ich, jedem zu sagen, mach es wie bei einem wunderschönen Buffet. Such das aus, was für dich anliegt und für dich zu verdauen ist. So, das ist etwas, was ich gerne sagen wollte. Und damit verbunden möchte ich gleich die nächste Einladung machen. Wir haben ein wunderschönes Festival, auch mit tief bewegenden Vorträgen vor. Es ist eigentlich das schönste Festival in der spirituellen Tradition des Krishna-Bewusstseins, nämlich Jamashtami, Krishnas Erscheinungstag. Wann findet das statt? 15. und 16. August. 16. ist Srila Prabhupadas Erscheinungstag. Das ist gleich das nächste Festival. Bitte kommt alle ohne Ausnahme. Hare Krishna. Die genauen Daten und so kann man ablesen. Da gibt es irgendwo eine Ankündigung. Wo ist die nochmal, Gora Bhavani? Sorry, dass ich die. Laut fast, oder? Also ist es direkt am Feedback. Oder ist das nur... Kannst du vielleicht ein bisschen runterregeln, oder? Ich glaube, dass du den Mantra durch die Karte direkt hier rüber tun kannst. Wenn ich ihn, ich brauche ihn aber jetzt noch nicht. Das kann bereitet, genau, sowas wie ein. Gut, wir sind jetzt so weit, dass wir mit unserem Mantra-Workshop beginnen können. Herzlich willkommen, ihr alle. Ich kann mir gut vorstellen, dass es euch ähnlich geht wie mir selber. Das heißt, wir haben so viele Eindrücke von dieser Hochzeit, dass wir jetzt ich möchte deswegen, sagen wir mal, einen etwas geruhsamen und leicht nachvollziehbaren Stil wählen und insbesondere einen praktischen Stil. Ich möchte mit euch einen kleinen Mantra-Workshop machen. Ich werde ihn so gestalten, dass ich zunächst ein bisschen Theoretisches sage und dann mit euch drei Mantren darstellen möchte, wie sie einen nutzen können und so weiter. Ich habe auch hier noch in meiner Traumbox inzwischen ganz viele Fragen. Die sind alle auf gelben Zetteln drin und wir wollen mal sehen, wie weit wir damit kommen und wie weit das Interesse da ist. Ich finde es auch gut, wenn wir die Tür so ein bisschen zumachen, dass wir ein Rein- oder Raus-Publikum haben.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavari Paskatyade Shatarine Jayatam Sorato Pangaya Mama Mandir Matir Gati Matsarvasva Patambojo Shishiradha Madanamohano Jaya Sri Krishna Chaitana Prabhu Nitananda Sri Advaita Vardhata Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namo Namaste Tejase Jase Avir Avir Bhava Vrajanaka Vrajadang Srakana Kamashayan Randaya Randaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Avayam Avayam Atmani Bhuyeshta Om Shrom. Dies ist ein Mantra-Workshop und ich möchte euch ganz kurz erklären, was ein Mantra ist. Mantra ist zunächst einmal für uns wahrzunehmen als eine Klangschwingung. Es gibt unterschiedliche Arten von Klangschwingungen. Eine Art von Klang nennt man Vaikari. Nada. Das ist die gröbste Form des Klanges. Klang, wie er zum Beispiel erzeugt wird, wenn zwei Gegenstände aneinander kommen. Klang, wie er zum Beispiel erzeugt wird, wenn die menschliche Stimme Stimmbänder in Schwingung versetzt und somit ein bestimmter Sound kommt. Vaikari Nada. Eine zweite Form des Klanges nennt man den Paschantinada. Das ist ein innerer Klang, nicht äußerlich, nicht zu hören durch das Trommelfell, aber doch innerlich zu hören. Wenn man zum Beispiel in dieser Welt ein Musikstück hört und vielleicht morgens aufwacht und im Traume die ganze Nacht über ein Konzert gehört hat. Ich garantiere euch, dass es euch so gehen wird, wenn ihr das Festival verlässt. Ihr habt so viel Hare Krishna gehört, es lag so viel in der Luft, dass es ein innerer Klang wird. Ihr werdet hören, wie es innerlich in euch vibriert und klangt. Das ist, diese Art des Paschanti-Klanges ist psychologisch sehr interessant. Paschanti heißt sehen. Es kann vorkommen, dass man beim Hören des inneren Klanges Farben oder Formen sieht. Dass man zum Beispiel, sagen wir mal, mit einem inneren Klang hört und dann bestimmte Gefühle auch empfindet. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich keinerlei Zugang zur Musik habe von der Notentechnik her. Könnt ihr euch also nicht sagen, was der Unterschied zwischen einem Fis und einem F ist. Nur, dass es eben anders klingt. Das wird anders klingen, aber das wie genau weiß ich nicht. Was ich aber sehr wohl weiß, ist, dass wenn ich mich an eine Musik erinnere, bestimmte Klänge und auch bestimmte Formen auftreten. Diejenigen, die mit mir auf Tour fahren, wissen, dass ich ihnen zu bestimmten Zeiten sage, wir
wollen jetzt die Regenraga singen. In meinem Geist ist ein verregneter Vrindavanabend dann da und ich höre dann sofort diesen inneren Klang, diese Raga. Wunderschön, meine Lieblingsfrage im gegenwärtigen Augenblick. Nicht, man sieht bei bestimmten Melodien etwas. Man kann die Augen zuschließen und diese Melodien wieder wiederholen und sieht dann vielleicht etwas. Der Paschanti-Klang. Die groben Westler sind da ein bisschen überrascht, wenn sie so etwas hören, aber haben es bestimmt auch irgendwann mal gehabt. Wenn ihr bestimmte Melodien hört innerlich, denkt ihr vielleicht an romantische Stunden zu zweit und so weiter. Nun, die dritte Art des Klanges heißt Paranada. Para heißt transzendentaler Klang. Und bei diesem transzendentalen Klang ist etwas ganz Interessantes. Etwas, was wir nicht beim Vaikari-Klang, dem groben Klang, und nicht beim Paschanti-Klang, dem feinen Klang finden. Im transzendentalen Klang ist die Wirklichkeit enthalten. Also, um es deutlicher auszudrücken, der Klang und das, was durch diesen Klang benannt wird oder dargestellt wird, ist nicht verschieden voneinander. Zum Beispiel das Om. Das heißt, dass in dem das Om der Urlaut ist und dass der Om, dass das Om vom Herrn ausgesprochen wurde, um die materielle Welt zu manifestieren. In dem Om ist sozusagen, ich kann es jetzt nur mit meinem Dhoti so erklären, manchmal sind Worte nicht so gut, ist die gesamte materielle Wirklichkeit eingefaltet. Und wenn das Om sich dann von den Lippen des Herrn manifestiert, so tut sich die materielle Wirklichkeit aus diesem Urklang heraus manifestieren. Ich möchte das gerne auf der Tafel anzeigen, damit ihr auch was zu sehen habt und nicht hören, nur hört. In dem Klang, dem spirituellen Klang, da ist also das Objekt des Klanges nicht verschieden davon. Das Om manifestiert noch viele, viele andere Dinge. Da könnte man einen getrennten Workshop drüber machen. Lasst uns bitte einmal das Om chanten. Ich möchte euch dazu sagen, dass ihr beim Om chanten bitte euch vorstellt, eine alles beinhaltenden Kreis zu machen, in dem die ganze Welt enthalten ist, in dem alle Lebewesen enthalten sind, in dem ihr enthalten seid. Und um euch zu helfen, den Klang besser zu machen, könnt ihr euch phonetisch das Om aus drei Buchstaben vorstellen. Phonetisch heißt Klang, schwinglich, A, U und M. Also Om. Ich würde gerne einmal das Om voromen und dann Om wir es alle zusammen. Das ist eine herkömmliche... Um...
jetzt ein bisschen länger. Tief einatmen, bitte. Danke, nochmal. Einatmen. Lächle ein bisschen verlegen, weil mein guter Freund Sumitra und Sita, unsere Yoga-Lehrerin, bestimmt viel schöner oben können als ich. Aber es geht mir darum, hier ist ein schöner Trans, hier ist ein Urlaut, aus dem alles hervorgekommen ist. Ein ganz fantastischer, wo auch Gott gegenwärtig ist, eine Repräsentation Gottes in dieser Welt. So. In einem klassischen vedischen Mantra sollte immer das Om drin sein, denn es ist auch eine Anrufung an die höchste Persönlichkeit, an Gott. Ich möchte noch ganz kurz über ein Mantra sprechen, der in einem alten Klassiker, dem sogenannten Brihat Bhagavatamrita, vorkommt. Das Brihat Bhagavatamrita ist ein Werk, über das ich eine jetzt schon mehrere Seminare gegeben habe, unter dem Titel Reise in die spirituelle Welt. Und dort wird beschrieben, wie ein Devotee namens Gop Kumar sein Mantra erhält und dann dieses Mantra chantet, tiefere und tiefere Erkenntnisse bekommt und auch tiefere Erkenntnisse vermittelt bekommt von seinem Guru und schließlich erlebt, wie aus dem Mantra Krishna mit der spirituellen Welt kommt. Ihr müsst dieses Seminar einmal besuchen. Auf Video gibt es jetzt auch das Seminar, aber man muss dabei sein. Eines der Hauptaussagen dort ist, dass man es lernt, dass der Mantra nicht verschieden ist von Gott. Und jemand, der das Mantra mit Vollkommenheit chantet, wird sehen, wie der höchste Herr sich aus dem Mantra heraus manifestiert. Deswegen hat Prabhupada uns immer gesagt, der Hare Krishna Mantra ist Krishna. Wenn ihr richtig chantet, werdet ihr erleben können in eurem Leben, dass ihr Krishna trifft, dass Krishna auf der Zunge tanzt. Er ist da. Von der Zunge geht er denn in das Herz hinein und wie eine machtvolle Monsunflut alle Unreinheiten wegspült. So tut auch Krishna, der im geläuterten Herzen gegenwärtig ist, alle Schwierigkeiten des materiellen Daseins wegnehmen. So, ich möchte aber noch nicht über den Krishna-Mantra sprechen an dieser Stelle, sondern euch noch ein anderes klassisches vedisches Mantra zeigen. Dazu brauche ich jetzt aber nochmal ein. Also ein Kreide habe ich ja aber schon.
überall gegenwärtige Bedeutung. Er ist gegenwärtig in jedem Atom und dazwischen und in unserem Körper. Dieses wollen wir jetzt mal singen.
Hoffentlich singe ich das so, wie du das kannst, beziehungsweise spielst du das. Ja, das ist es ja eben. Ich singe also vor und wir singen dann zusammen im Chorus nach, wie wir es immer machen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nun, dies war eines der vielen, vielen vedischen Mantren. Es gibt ganz, ganz viele vedische Mantren, die gesungen werden und in denen die Singenden oder die Chantenden, wenn sie dieses Meditieren zur Vollkommenheit sehen, die persönliche Form Gottes, die in diesem Mantra angerufen wird, in ihrem Herzen erscheinen sehen, weil, wie gesagt, der Höchste von dem Mantra nicht verschieden ist. Das ist das Besondere an so einer Klangschwingung. Nun, von all den Mantren, die in den Vedas erwähnt werden, gibt es ein sogenanntes Mahamantra. Das habe ich hier aufgetan. Das ist das Hare Krishna Mahamantra. Maha heißt so viel wie hauptsächlich. Komm mal so, genau. Muss man vielleicht was drauf tun? Ich würde sagen, häng doch das so hinten so. Oder an die Tafel sogar, dass es besser sichtbar ist. Mhm. Gerne. Dieses Mantra ist deswegen so speziell, weil es den Kern sozusagen eines Mantras hat. Es hat nur diesen Kern, nämlich den heiligen Namen Gottes. Dieser heilige Name Gottes verleiht ja dem Mantra seine ganz besondere Kraft und seine Besonderheit. Diese Namen Hare Krishna und Hare Rama sagen Folgendes aus. Hare ist die Energie Gottes oder Hara. In der Anrufeform wird es zu Hare, was so viel bedeutet wie Srimati Radharani, die ewige Begleiterin Krishnas. Krishna ist der Name Gottes und Rama ist auch ein Name Gottes, der dreierlei bedeuten kann, je nachdem, wie man anruft. Entweder Lord Rama oder Lord Balaram oder in unserem Fall, wie es mein spiritueller Meister mich gelehrt hat, ist es wieder Krishna, der Rama ist, das heißt der Höchste, der voller Freude ist, der voller Genuss ist. Dieser Mantra, weil er ganz und gar aus den Namen Krishnas sich zusammensetzt, lehrt uns ein bisschen, was mit dem mysteriösen Satz gemeint ist, der Weg ist das Ziel. Ich glaube, ihr habt diesen Satz schon einmal gehört, oder? Der Weg ist das Ziel. Das ist deswegen, weil Krishna, Gott selber, in diesem Mantra ganz ausschließlich gegenwärtig ist. Ich möchte euch gerne über diesen philosophischen Puzzle eine kleine Erzählung erzählen, aus der gut hervorgeht, wieso der Weg das Ziel ist. Es gab einmal ein Mensch, ein Bettler, der unbedingt Gold sehen wollte. Und so ging er mit diesem Wunsch zum König, sagte, zeige mir Gold. Und der König sagte, gerne, geh die Treppe hoch, du wirst dann eine Tür oben öffnen und den Blick in meine königliche Schatzkammer werfen. Alles, was du dort siehst, erglänzt von 24-karätigem Gold. Es ist reines oder reinstes Gold. Bettler ging die Treppe hoch, dachte sich auch, was für eine veraute Treppe, sehr besonders. Aber er hatte ja sein Ziel, er wollte Gold sehen, machte die Tür auf und sah dann Gerätschaften, Vasen, erbeutete Schwertgriffe, Taler und was weiß ich nicht, Armreifen aus schierem Gold. Und als er das sah, hatte er ein sogenanntes Aha-Erlebnis. Er blickte zurück und sagte, komisch, er schaute auf die Treppe und sah jetzt die Treppe, die ich gegangen war, um zu den Goldgerätschaften zu kommen, bestand ja auch aus Gold. Aber versteht ihr, konnte erst sehen, dass der Weg das Ziel ist, als er das Ziel schon erreicht hatte. In genau der gleichen Weise wird es für uns vielleicht noch schwierig sein, zu erkennen, dass Krishna in Form des heiligen Namens voll und ganz gegenwärtig ist. Manchmal chanten wir unaufmerksam. Oder wie heute, ich glaube, unser liebenswürdiger Gast hat es uns gezeigt, der war beim Chanten denn so zurückgelehnt und hatte den Mund offen und sah also aus, als wäre er gerade im Begriff, den physischen Körper zu verlassen und nach Goloka Vrindavan zu gehen. Er war voll und ganz in einem schlafähnlichen Zustand. Vielleicht war es die höchste Stufe der Spiritualität, was wir nicht so leicht bestätigen können. Vielleicht war es aber einfach nur ein bisschen Morgenmüdigkeit. Nee, wir mögen einschlafen, aber ein reiner Devotee weiß oder merkt, wenn er den heiligen Namen chantet, ich habe intime Gemeinschaft mit Krishna, ich kann nicht mehr unaufmerksam sein, das geht nicht mehr. Er denkt, ich bin der größte Dummkopf gewesen, ich hatte einen wertvollen Schatz eingehüllt in ein Tuch und habe mich wie verrückt bemüht um Reichtümer, die ich anders erwerben wollte. So, wenn wir das Wort hören, der Weg ist das Ziel, meinen wir damit, dass der heilige Name Krishna ist, den wir erreichen wollen durch das Chanten des heiligen Namens oder mit dem wir in Kontakt treten wollen, ist vielleicht besser. Das wertvollste Juwel, was es gibt in dieser Welt, seid ihr selber, weil ihr spirituell seid und um euren Hals ein Juwel habt, das funkelt vor Ungeduld, nämlich eure Unabhängigkeit. Wenn ihr das zweite Juwel, was es in der Welt gibt, was noch bedeutsamer ist als die ersten beiden, euch selber und eure Unabhängigkeit, ist Krishna in seinem heiligen Namen. Warum? Weil in dieser Welt sonst alles aus Materie besteht. Nur Krishna in Form des heiligen Namens und ihr selber seid spirituell. Wenn jemand in dieser Welt Kontakt haben will mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, weil in ihm das Feuer der Sehnsucht danach sehnt, die spirituelle Heimat aufzusuchen, wo soll er dann suchen? In den Heiligen Schriften wird gesagt, Binatvang Namanamino, im Heiligen Namen, denn er ist nicht verschieden von dem, der benannt wird. Yes, das ist der Weg, ist das Ziel. Nun, ich möchte jetzt gleich mit euch chanten zusammen, den Hare Krishna Mantra. Ich weiß, dass viele von euch Seminarteilnehmende sind und somit an das Mantra schon gewöhnt sind. Ich möchte jedoch hier sehen, ob irgendwelche Fragen sind, bevor ich dann noch ganz kurz darüber spreche, was förderlich ist, um den Mantra zu verwirklichen und was absolut vermieden werden muss. Aber ich will mal hier einen kleinen Stopp machen. Habt ihr irgendwelche Fragen? Gehe ich zu schnell voran oder zu langsam? Oder ist es einfach total langweilig und am Kern der Sache vorbei? Gut, ihr könnt weitergehen. Du, ja. Nun, ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen von jemandem, der ein wertvolles Geschenk nicht verstand. Einmal ging Lord Shiva mit Parvati, seiner geliebten Frau, über den Erdplaneten und sie kam auf einen ganz armen Bettler. Bitte, bitte, bitter, bettelarm war der. Und Parvati, die ein sanftmütiges Herz hatte, sagte, Shiva, gebe ihm Reichtum und Wohlstand. Ja, sagte daraufhin Lord Shiva, ja, selbst wenn ich es ihm gebe, er wird es nicht nutzen können. Aber Parvatis Mitgefühl war völlig entbrannt und sie gab sich nicht zufrieden mit Shiva, bis Shiva sagte, gut, ich werde dir zeigen, was ich gesagt habe. Er nahm die kostbarsten Juwelen und durch seine mystische Kraft Materialisation oder wie man das nennt, die Juwelen in das Innere einer Melone, einer Honigmelone. Und er nahm die Kleidung eines Bettlers an und ging dann mit der Melone zu dem Bettler. Gab sie ihm in die Hand. Bettler. Der unglaublich schwer war. Aber sonst dachte er, es ist eine vielleicht besonders reife Melone. So als er bedankte sich höflich, aber nicht allzu erfreut bei Shiva. Und als Shiva und Parvati ein bisschen weitergegangen waren und sich hinter einer Wand verbargen, um von dort zu schauen, sahen sie Folgendes. Tat der Bettler Folgendes. Dachte bei sich, ich mache keine Melonen. Ich mache nur Bananen. Die schönen schwarzen, also schwärzlichen, wo die Schwarz so in das Gelbe hineingeht. Die Tiger gestreiften Bananen. Die mache ich gerne. Und so ging er mit seiner schweren Melone auf den Marktplatz, wo die Fruchthändler waren und tauschte denn seine Melone gegen so ein paar Bananen ein, eine Handvoll Bananen oder so, die kurz davor waren, über den Reifezustand hinwegzugehen. Und aß sie auf. Da sagte Shiva zu Parvati, siehst du, habe ich dir nicht gesagt. Er hat das ein wertvolles Geschenk bekommen, aber für ihn ist es bedeckt. Und so ist es auch für uns am Anfang mit dem Mantra. Wir haben Krishna selber bekommen in Form des heiligen Namens, aber durch Unaufmerksamkeit und zu großen Verwirrungen im Geist, zu vielen Vrittis, Aufregungen und Aufwühlungen im Geist, können wir den höchsten Herrn nicht in Form des heiligen Namens sehen und machen deswegen Vergehen gegen ihn. Und durch diese Vergehen, man nennt es im Sanskrit Aparada, Apa heißt weg von und Radha heißt Shrimati Radharani oder auch die Verehrung von der höchsten Persönlichkeit Gottes durch Vergehen oder Aparadas bewegen wir uns weg von der Mantra City, der Vollkommenheit im Chanten des heiligen Namens, in dem sich Krishna manifestieren kann. Deswegen ist die wichtigste Regel, die uns, die wir einhalten müssen, wenn wir den heiligen Namen chanten, eine Konzentration und eine Aufmerksamkeit. Wenn wir nicht konzentriert und aufmerksam sein können und unser Geist beim Chanten irgendwo hingeht, haben wir nicht, ist der heilige Name nicht gegenwärtig. Krishna nimmt sich das Recht, nicht gegenwärtig oder nicht manifestiert zu sein. Und wir haben nur die Buchstaben, die trockenen Buchstaben des Mantras auf unseren Lippen, aber nicht die Person des Mantras, nämlich Krishna. Es gibt noch andere Vergehen, die beim Chanten der heiligen Namen zu vermeiden sind, aber ich möchte hier nicht bewusst nicht zu tief da reingehen. Ich möchte aber einen dezenten Werbeblock einschieben. Ich habe ein Buch geschrieben, Der Nektar-Ozean des heiligen Namens, und man kann es kriegen mit Autorensignatur. Aber hoffentlich, es war eigentlich kein dezenter Werbeblock, sondern ein sehr harter Werbeblock. Da bin ich ganz tief in dieses Thema hineingegangen und wenn ihr danach lesen möchtet, ihr könnt das auch von hier leihen, also ich bin kein Verkäufer, jedenfalls nicht von der Natur her. Es geht, da ist das mehr und ausführlicher beschrieben worden. Nun, wenn wir chanten wollen, ist es also als Wichtigstes notwendig, dass wir Konzentration machen. Es gibt im Yoga 8 Stufen, Yama und Niyama, das heißt Lebensregeln, dann Pranayama, Atemübungen, die uns helfen, dass der Geist ein bisschen still wird, dann davor war noch Asana, das heißt Sitzstellungen, die dafür sorgen, dass die körperlichen Energien richtig, die Pranas richtig fließen, und dann gibt es an irgendeiner Stufe auch Dhyana oder Meditation. Das Chanten des Heiligen Namens ist eine Japa-Meditation, eine Meditation. Nun ist es interessant zu analysieren, was vor dem Dhyana auf dem achtfachen Yoga-Weg kommen muss. Dhyana heißt Meditation. Was kommt davor? Die unmittelbare Stufe davor ist Pratyahara. Das heißt, Ahara heißt Nahrung und Prati heißt zurückziehen. Sich von Nahrung zurückziehen. Ein Yogi praktiziert Pratyahara, das heißt, er zieht sich zurück von der Nahrung der Sinne. Was könnte die Nahrung fürs Ohr sein? Klangschwingung. Sound. Was könnte die Nahrung für die Nase sein? Düfte. Was könnte die Nahrung für die Zunge sein? Geschmack. Und was zu essen? Was könnte die Nahrung sein für, also alle unsere, für den Tastsinn? Alle unsere Sinne haben bestimmte Nahrungsmittel, die sie nehmen. So ein Yogi, damit er sich konzentrieren kann, zieht sich zurück von der Welt der äußeren Objekte. Er zieht sich zurück von der Nahrung der Sinne. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn ihr isst, könnt ihr euch nicht so gut auf was anderes konzentrieren. Auf Bildzeitung immer, aber weil das so ein lowen Level hat, nicht? Aber auf tiefe Dinge, tiefe Gespräche. In der vedischen Kultur ist es, wenn Freunde sich treffen, so, dass sie beim Essen liebevollen Austausch pflegen, also sagen, und dann, wenn das Essen vorbei, also vor dem Essen, also nach dem Essen liegt man auf der linken Seite, aber vor dem Essen, da sind die intensiven Themen, die diskutiert werden. Yes. So, wenn die Sinne immer Nahrung kriegen, die materiellen Objekte kriegen, von morgens bis abends, ist es nicht möglich, sich zu konzentrieren. Pratyahara oder das Zurückziehen von den materiellen Objekten muss vor Dhyana, vor Meditation kommen. Hare Krishna. Ich möchte noch ein bisschen über... Jetzt möchte ich erstmal, weil sonst zu viel Theorie kommt, mit euch zusammen chanten. In der Praxis liegt die Erfahrung drin. Ich möchte jetzt mal sehen, wer von euch hat keine Mantrakette? Wir haben nämlich wir haben Mantraketten mitgebracht, die ihr nehmen könnt. Wir werden jetzt zusammen chanten und in die Praxis eintauchen. Auch wenn ihr es nicht dabei habt, könnt ihr euch eine Mantra-Kette geben lassen. Egal aus welchem Material die Kette kommt, es ist sehr gut, die heilige Tulasi-Pflanze zu haben. Aber dann muss man sehr sorgsam damit sein und die nicht etwa irgendwo, also man sollte sie dann nicht an unheilige Orte bringen. Nicht? Sandelholz ist okay. Man kann auch Diamanten nehmen. Das Mantra, oder man nimmt auch gerne Lotussamen. Nicht das? Im Gefängnis in Russland haben die Devotis, als sie eingekerkert wurden, sich Knoten in einen Stoff gebunden und haben auf den Knoten gechantet. Die Idee, warum wir überhaupt eine Kette nehmen, ist, dass unsere Sinne fixiert werden. Der Tastsinn fasst ja die Mantren an, also die Kette an, und ist auf diese Art und Weise fixiert, ist beschäftigt, so dass es leichter ist, dass die Konzentration gemacht wird. Außerdem hat es einen yogischen Grund. Wir nehmen beim Chanten, wir können jetzt mal, wenn ihr die Kette habt, bitte geht zu der einen Perle, die nach der großen kommt. Ja? Wir nehmen diese beiden Finger, den Daumen und den mittleren Finger. Das tut, für die Yogis gibt es, wissen die, wenn diese Finger zusammenkommen, fließt ein bestimmter pranischer Energiefluss. Für die Esoteriker unter euch. Die Konti kommen durch die Perle hin. Und dieser Finger sollte nicht die Perle berühren, weil er der Materialist unter den Fingern ist. Zum Beispiel, ich will das hier nicht, ich bin hier, man zeigt auf Leute und... Es ist einfach der Materialist unter den Fingern, so sagt man. So, wenn wir das Mantra chanten, sollten wir probieren, Ober- und Unterlippe zu gebrauchen, deutlich artikulieren. Ich habe einmal, als ich einen Mantra-Workshop gesagt habe, oh, du bist von Deutschland, das hört man jetzt, du artikulierst alles so deutlich. Ich glaube, ich mache das nicht immer, aber es sein muss. Beim Chanten, warum ist es wichtig, beim Chanten den Mantra gut zu artikulieren? Es liegt darin, dass der Mantra eine Klangschwingung ist und die Klangschwingung muss einmal da sein. Richtig da sein. Nicht verkehrt. Nicht mit Nuscheln und Zischlauten, wenn die Zunge so an den Zehen ist. Nicht, sondern muss ganz klar da sein. Es ist eine Respektlosigkeit den heiligen Mantra gegenüber, wenn wir ihn nicht deutlich aussprechen. Und dann, wenn wir ihn chanten, sollten wir uns... Es kommt gleich die Äußerlichkeiten. Ich möchte jetzt mit euch zusammen einen, also für die, die es noch nicht wissen, wir werden für jeweils eine Perle ein Mantra chanten und wenn wir ein Mantra durchgechantet haben, den ihr hier sehen könnt, gehen wir zur nächsten Perle, dann zur nächsten Perle und zur nächsten Perle. Ich möchte jetzt einmal eine Verständnisfrage stellen. Wenn ich so durch bin, komm, setz dich dazu, Tibor, wenn ich da durch bin, wie viel... Und eine Kette 108 Perlen hat. Wie viel Runden habe ich, wie viel Mal habe ich dann den Hare Krishna Mantra gesagt? 1502 ist eine, 1700 Mal habe ich ihn gesagt. Stimmt das? Ja. Ich habe gefragt, wie viel Mal habe ich den Mantra geendet? Danke! 108 Mal. Ihr habt jetzt gedacht, ich stelle etwas ganz, eine ganz schwierige Frage. Und so weit war euer Intelligenz halt für einen Augenblick nur gelähmt, aber sicherlich nur für einen Augenblick. So, jetzt wollen wir zusammen chanten. Seid ihr bereit? Ihr werdet sehen, dass wir eine total schöne Klangschwingung entwickeln. Ihr könnt dabei die Augen schließen oder... Wenn ihr, das hieße, dass ihr die Nahrung, nämlich Form, für die Augen nicht annimmt, weil ihr euch konzentrieren möchtet, oder ihr könnt auch auf den Altar schauen. Aber bitte schaut nicht auf euch, wie die anderen, wir wollen die soziale Ebene kurz verlassen und die transzendentale erreichen. Und ich möchte mit euch, weil es ein Workshop ist, einfach in einer Stimme chanten, dass wir eine schöne Erfahrung machen. Ich werde dann zu einem bestimmten Zeitpunkt das Experiment abbrechen, aus Zeitgründen. Aber wir werden es jetzt mal machen. Also, vorher aber müsst ihr mit mir einen Gedanken, eine Meditation machen, die sehr empfohlen wird für einen Menschen, der in das Geheimnis der Mantren eindringen will. Ich habe einen Körper. Jo, ihr braucht euch nicht die Augen zu schließen, also... Das Wirkliche kommt, wenn wir Hare Krishna chanten. Also das ist jetzt nicht so ernsthaft. Also schon ernsthaft, aber nicht so. Also ich habe einen Körper. Ich bin aber nicht der Körper. Ich habe Gedanken, die wahrscheinlich kommen und gehen werden. Nicht? Das könnte sein, dass plötzlich auf dem Schulhof da draußen, auf dem Hof, ein Kind anfängt zu heulen, das euer eigenes ist. Nicht? Ich habe Gedanken, die kommen und gehen. Ich bin aber nicht die Gedanken. Ich habe Emotionen. Vielleicht sitzt ihr neben einem